Ja, ich freue mich, dass Pastor Mark im Urlaub ist. Das gibt mir als eurem alten Pastor nochmal die Möglichkeit, euch eine Predigt halten zu dürfen. Mark hatte mich gefragt. Ich habe natürlich gerne Ja gesagt. Okay, wir wollen uns heute Morgen mal über ein Thema, über Glauben sprechen, aber wenn man so unser Leben betrachtet, dann stellt man ja fest, in unserem Leben bewegst du so einiges, nicht? Du bewegst dein Auto, du bewegst Dinge in deinem Leben, du gehst in die Schule oder bist gegangen und hast dein Wissen bewegt, nämlich vermehrt. Du hast geheiratet und hast Zielsetzungen gemacht, hast da auch etwas bewegt, du gehst zur Arbeit, bewegst da auch etwas. Dann hast du Kinder gekriegt, ja, ne, die bewegen natürlich auch so einiges. Und das ist so eine Sache, dass man in unserem Leben, das ist ja nichts Statisches, das ist alles in Bewegung. Und wir wollen heute Morgen über das Thema Glaube, der bewegt, sprechen. Glaube, der bewegt. Und das Erste ist, wo wir darüber reden wollen, drei Punkte gibt es, mit natürlich Unterpunkte. Der erste Punkt ist, Glaube hat Folgen. Da gibt es zunächst einmal eine sehr, sehr gute Perspektive und die wollen wir uns ansehen. Und zwar in Römer 5, 1 und 2, da heißt es, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir haben hier gute Perspektiven. Die erste Perspektive, die wir hier lesen und die wir gleich in Rot sehen werden, das ist, dass hier steht, dass wir gerecht gemacht sind. Wir haben das Geschenk der Gerechtigkeit. Und wisst ihr, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Geschenke kosten was, und zwar dem, der es schenkt. Also der schenkt, der muss Geld dafür ausgeben, er muss, nicht, also wenn man Kinder hat, die basteln dann gerne, die investieren Zeit. Und irgendwie anders, also beim Schenken investiert man sich in andere Menschen, wie auch immer das geschieht. Und es gibt Geschenke, die macht man aus Pflicht. Es gibt Geschenke, die sind groß und die sind klein. Es gibt Geschenke, die man aus Liebe macht, weil man einfach dem Nächsten etwas Liebes geben will. Und manchmal fragt man sich auch, ob die Geschenke, die man so weitergibt, der anderen Person auch wirklich gefallen, ob sie wertgeachtet werden oder ob sie sie auch gebrauchen kann. Mit dem Schenken ist das also immer so eine Sache. Auch Gott beschenkt dich und zwar mit Gerechtigkeit. Du kannst dir ja die Frage stellen und dann sagen, was soll das? Ich brauche doch keine Gerechtigkeit von Gott. Ich lebe mein Leben und dann ist gut. Und dann wird schon Gott mit mir klarkommen. Nein, Gott beschenkt dich mit Gerechtigkeit, weil es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, der ohne Schuld ist. Das heißt, Gott möchte dir die Möglichkeit zum Zutritt zu ihm geben und deswegen beschenkt er dich mit Gerechtigkeit. Und jetzt gibt es ein Riesenproblem. Auch Gott hat Probleme. Da steht in der Bibel nämlich zum Beispiel die Aussage, wer den Schuldigen gerecht spricht, der ist dem Herrn ein Greuel. Wieso kann Gott dann einen Menschen gerecht sprechen, wo in der Bibel steht, dass der, wenn einer schuldig ist und der wird gerecht gesprochen, dass das Gott ein Greuel ist, also etwas ganz Schreckliches für Gott ist? Ist da nicht endlich mal der Widerspruch in der Bibel gefunden, den wir schon lange gesucht haben, um zu sagen, die Bibel stimmt nicht? Nein. Was macht Gott mit dieser Aussage? Das müssen wir fragen. Wir müssen mal fragen, was macht Gott damit? Und Gott ist absolut geradlinig in seiner Handlungsweise. Das, was er macht, hat immer Hand und Fuß und das, was er macht, ist immer richtig. Und die Gerechtigkeit durch den Glauben bekommen wir durch Jesus. Das bedeutet, dass dieses Geschenk Gott viel gekostet hat, nämlich seinen Sohn. Das bedeutet, dass es ein Geschenk der Liebe ist. Wie heißt es im Johannesevangelium 3,16? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, kennen wir. Es sind Gottes Gedanken, die er sich gemacht hat, um dich zu erlösen, um dich frei zu machen. Es ist wichtig, dass wir dieses Geschenk nicht als ein selbstverständliches Geschenk ansehen. Du bist nicht erlöst und das muss ja so sein, weil Gott hat dich ja geschaffen, er hat dich gewollt, das ist irgendwie schiefgelaufen, jetzt muss er mal sehen, wie er mit der Sache klarkommt, so nach dem Motto, ja, ich habe das Auto gekriegt, das Auto ist kaputt, also muss die Firma herhalten und Garantie geben. Nein, so läuft das nicht. Wir hatten letztens eine Kaffeemaschine gekauft, die haben wir einmal abgegeben in Garantiezeit. Und jetzt haben wir gesagt, nee, zweite Mal kaputt, wir geben die zurück. Wir wollen die nicht mehr. Die sollen uns das Geld wieder geben. Das würde Gott bei dir nie machen. Gott würde nie sagen, will ich wieder haben oder irgend sowas. Oder schmeiß es auf den Müll. Nein, Gott will dir helfen. Und um ein persönliches Geschenk zu bekommen, da muss man auch vor die Person treten. Das Schönste ist immer, wenn man ein Geschenk bekommt und kann der Person in die Augen sehen. Das kennt ihr doch mit kleinen Kindern, also ich kenne das so aus Opa oder, nicht, oder mit unseren Kindern noch. Die kommen dann, schauen dir in die Augen, bringen dir 3 Striche auf dem Bild, habe ich euch schon mal erzählt, und dann glänzen die Augen und du guckst in die Augen rein und sagst Dankeschön. Oder auch wenn andere dir etwas schenken. Da gab es mal so eine lustige Geschichte von meiner Tante und meiner Mutter. Die haben sich beide beschenkt zu Weihnachten. Und jeder hielt das Geschenk auf dem Rücken. Und jeder schenkte dem anderen das Gleiche. Und die ganze Familie hat gelacht. Aber gut, ein anderes Thema. Und Gott beschenkt dich persönlich. Gott beschenkt dich nie über den Postweg. Du wirst also nie über den Postweg in deinem Briefkasten einen Brief finden. Ich habe dich erlöst. Solche Briefe gibt es auch, wenn Leute, die vom Personal Gottes hier auf der Erde sind, ihren Brief schreiben. Das ist eine andere Sache. Aber das Eigentliche ist, wo es darum geht, wenn Gott mit dir kommuniziert, er will dich retten, dann spricht er dich persönlich an. Auch heute Morgen. Und die Frage ist, bist du bereit, dieses Ansprechen Gottes, dieses Ansprechen Jesu anzunehmen, zu akzeptieren? Das Zweite, was wir in dem Vers finden, ist empfangener Friede. Wie schwer fällt es uns, wenn wir mit jemandem Streit haben, persönlich Kontakt suchen zu müssen. Besonders darum, wenn es darum geht, wieder Frieden zu machen. Wir haben durch den Glauben Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Nun ist es so, dass Jesus den Frieden zwischen Gott und uns gemacht hat. Und trotzdem ist es so, dass wir vor Gott treten müssen und sagen müssen, es tut mir leid. Wir bringen es auch unseren Kindern selber bei. Wir wissen doch, was es bedeutet, zu sagen, es tut mir leid, entschuldige bitte, ich will es nicht wieder tun. Wir sagen unseren Kindern doch, wenn wir sie erziehen, sag das bitte. Wenn die Geschwister untereinander gestritten haben oder wie auch immer. Aber das reicht nicht. In der Beziehung zu Gott reicht es nicht nur zu sagen, entschuldige bitte, ich will es nicht wieder tun. Weil wir den Friedensstifter Jesus mit einbeziehen müssen in das ganze Geschehen. Jesus muss derjenige sein, der dann diesen Frieden dir schenkt und du musst diesen Jesus annehmen. Er hat unsere Schuld am Kreuz getragen und verändert unser Leben. Ohne Jesus ist Jesus Entschuldigung bei Gott unnütz. Das Dritte, was uns gesagt wird in diesem Vers ist, wir haben Zugang zur Gnade. Da heißt es ja, durch ihn haben wir auch den Zugang zur Gnade, zu dieser Gnade, in der wir stehen. Die Gnade Gottes ist wie ein weites Meer. Ich liebe das Meer. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Ich weiß, das können Leute, die im Gebirge rumlaufen, nicht verstehen, aber ich liebe es. Ich liebe die Weite, ich liebe den Wind, ich liebe alles das so mit Sand, Meer und so weiter, das liebe ich halt. Und diese Gnade Gottes ist wie ein weites Meer. Und wenn du dich einmal umschaust, wenn du in diesem Meer stehen würdest, nehmen wir an, du bist in diesem Meer und man kann in diesem Meer stehen, nicht? Auch wenn man weit genug rausgegangen ist, dann würdest du in diesem Meer der Gnade am Horizont keine Strafe sehen. Es ist ein Meer, das aufgefüllt ist mit Gnade nur für dich. Es muss ein tolles Gefühl sein, nicht? Stell dir vor, da sind die Vögel, die zwitschern. Das heißt, das sind diese komischen Viecher da oben, die manchmal den anderen Leuten das Essen aus dem Mund klauen, die Möwen. Das ist meiner Frau, das hier passiert. Und dann ist da überall das plätschernde Wasser, dieses Wasser der Gnade Gottes. Und nichts anderes umspült dein Leben. Nur Gnade. Das ist das, was Gott dir schenkt, durch Jesus Christus. Für dieses Meer gibt es nur einen Zutritt. Ich habe so an den Seeburger See gedacht, da gibt es zwei Zutritte, meine ich, gesehen zu haben, auf Google. Nicht? Da gibt es einen, der ist ein offizieller und ein anderer ist mehr so für Leute, die Schiffchen fahren wollen, also mit Segelboot und so weiter. Es gibt also nur zwei Stellen, wo man beim Seeburger See ans Wasser kommt. Und bei dem See der Gnade oder bei dem Meer der Gnade gibt es nur einen Zutritt. Und dieser Zutritt heißt Jesus Christus. Aber wir haben auch eine gesicherte Zukunft. Auch das wird uns in diesen Versen gesagt. Wer in diesem Meer der Gnade steht, kann sich auf die Zukunft freuen. Eine Zukunft, die ebenfalls als in das Gesamtpaket des Geschenkes Gottes gehört. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Die Gott geben wird, heißt, das kommt noch. Und wenn du dich heute rühmst, rühmst du dich einer Sache, die du noch nicht hast. Die Herrlichkeit Gottes ist nämlich die Ewigkeit. Du kannst also heute sagen, hey, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich so, dass ich das alles haben kann. Ich freue mich darauf, dass ich einmal mit dem Gott und seinen Engeln und den Myriaden von Menschen, die er gerettet hat, einmal ihm preisen werde. Das kannst du sagen. Wisst ihr, ich kann mich an meinen ersten richtigen Urlaub erinnern. Vorher hatten wir so Urlaube gemacht, so nach dem Motto, wir fahren mal ein Stückchen mit dem Auto rum. Wir hatten mittlerweile drei Kinder und jemand aus der Gemeinde, nicht hier, sondern woanders, der gab uns mal einen Prospekt in die Hand und hat gesagt, hört mal, fahrt doch mal nach Dänemark, da und dahin, da gibt es ein schönes Haus und so weiter, könnt ihr mieten. Und wir haben uns das angeguckt, haben den Preis gesehen und meine Eltern haben gesagt, gut, wir fahren mit. Und ja, bin ich geschafft, alleine. Gut, dann sind die mit uns alle hingefahren und dann kam der Tag vor der Abfahrt. Ich lag im Bett, erst auf der linken Seite, dann auf der rechten, dann auf der Rücken, dann auf dem Bauch, dann wieder auf der linken Seite, dann wieder auf der rechten Seite. Dann habe ich mich auf die Bettkante gesetzt. Da habe ich gedacht, Mensch, kann ich nicht endlich einschlafen, ich muss doch nächsten Tag fahren, nicht 500 Kilometer und so weiter. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, warum schläfst du denn nicht ein? Endlich irgendwann, so eine Stunde vor Abfahrt, bin ich dann eingeschlafen, dann weckte mich irgendwann eine süße Stimme, nämlich die meiner Frau. Du musst aufstehen, wir müssen losfahren. Ja, so kann man sich freuen auf etwas. Wie freust du dich auf das, was Gott dir in der Zukunft gibt? Oder geht das in dem Alltag unseres Lebens einfach in Belanglosigkeit über? Wir gehen unseren Geschäften nach, wir machen dies, wir machen jenes. Und du sagst natürlich, okay, du in deinem Rentenalter, nicht? Also die paar Jahre, die du noch hast, du kannst ja gut darüber nachdenken, nicht? Nein. Auch ein Rentner hat Pläne. Und wisst ihr, dieser Gedanke, den ich heute gesagt habe, den habe ich auch schon früher gehabt. Wir müssen uns auf das freuen, was Gott uns gibt. Natürlich im Heute, aber auch für die Zukunft. Christen haben Zukunft. Und willst du Zukunft haben, kann man einfach sagen, brauchst du Jesus. Klare Beziehung. Auch das wird uns in dem Wort Gottes genannt, nicht hier im Römerbrief, sondern diesmal in Epheser 3, 17, da heißt es ja, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und damit wir heute nicht vom Weg abkommen, in Bezug auf unsere Zukunft, ist Jesus täglich in dir. Er ist täglich bei dir. Und nun können wir dann daraufhin den Gedanken uns fassen und fragen, wie will ich diese Beziehung mit Jesus täglich ausleben? Nicht, also Jesus will ja, dass du da ankommst. Er gönnt dir die Ewigkeit, dafür ist er gestorben. Wie willst du im Heute diese Beziehung mit Jesus ausleben? Und da stellt sich für dich die Frage, für mich natürlich auch, wie wichtig ist mir die Beziehung zu Jesus, die durch meinen von Gott geschenkten Glauben in mir wohnt? Wie wichtig ist mir die Beziehung zu Jesus, die mir durch meinen von Gott geschenkten Glauben in mir wohnt? Wie wichtig sind mir die Perspektiven, die mir durch den Glauben geschenkt werden? Kommen wir zu Punkt 2. Glaube und Hoffnung. Da lesen wir im Hebräerbrief, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und eigentlich Zweifel an dem, was man nicht sieht. Der Glaube schaut auf das, was man nicht sieht und das löst in uns Hoffnung aus. Nehmen wir doch mal das Meer als Beispiel. Diesmal ist es ein Schiff, das unterwegs ist mitten auf dem Atlantik oder auf dem Ozean oder Pazifik. Und ist man weit weg vom Land, dann sieht man kein Land mehr. Und trotzdem fährt das Schiff weiter. In der Hoffnung darauf, dass es irgendwann auf Land kommen wird. Gut, wir wissen heute unsere Technik und GPS und was nicht alles. Wir wissen, dass die Schiffe irgendwann den Hafen finden. Aber es ist ja letzten Endes so, wenn du jetzt irgendwo so auf dem Wasser bist und du siehst rundherum nur Wasser, dann musst du wirklich mit dieser Zuversicht weiterfahren, dass irgendwann das Schiff an Land stößt. Vielleicht hast du dieses Beispiel in den letzten Tagen gehört aus den Nachrichten, wo ein australischer Segler durch einen Sturm im Pazifik Schiffbruch erlitten hat. Und dann war er 3 Monate da auf dem Wasser, hat sich von rohem Fisch und von Regenwasser ernährt, seinen Hund hat er auch ernährt. Und das hätte er garantiert nicht gemacht, wenn er nicht der Meinung gewesen wäre, es gibt irgendwo Land und Menschen, die ihn finden können. Das heißt, er hatte einfach diese Hoffnung. Auch wenn vielleicht das ganz weit weg war, also ich weiß nicht, ob ich da 3 Monate durchgehalten hätte jetzt so mal. Ne? Also das ist jetzt, da ist mein Glaube an Jesus größer als bei sowas. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, der Mann hat wirklich Zuversicht gehabt. Und die Hoffnung schaut auf das Sichtbare, nicht in dem Sinne, dass es das Sichtbare mit der Grenze betrachtet, sondern über das Sichtbare hinaus. Die Hoffnung, die den Glauben an Jesus genährt, schaut über das irdische Dasein in die Ewigkeit Gottes. Im nächsten Gedanken über Hoffnung sprechen wir über Bewährung. Hoffnung durch Bewährung. Da kommen wir wieder zurück zum Römerbrief. Da heißt es, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist im Grunde genommen nichts anderes wie Glaube im Alltag. Ich habe eine gute Nachricht. Hoffnung kann wachsen. Aber ich habe auch eine herausfordernde Nachricht. Hoffnung wächst durch Herausforderung. Da sagt doch wirklich der Apostel Paulus, dass Bedrängnis Geduld bringt. Bedrängnis bringt Geduld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Bedrängnis erlebt, ob er da bei euch das Geduld auslöst. Aber ich will es mal an einem Beispiel zeigen. Der Arm wird jetzt bedrängt. Und wenn ich sage, ich mache jetzt 3x 20 Mal. Dann mache ich 60 Sekunden Pause und dann mache ich wieder 20 Mal oder 30 Mal, je nachdem. Dann lerne ich dabei Geduld. Geduld ist nämlich nichts anderes wie die aktive Entscheidung, durch etwas durchgehen zu wollen oder was erdulden zu wollen, ertragen zu wollen, was machen zu wollen, durchzuhalten. In dem Moment, wo ich das mache und diese Übung weiter fortsetze, werde ich stark. Es gibt keinen Menschen, der eine Handel benutzt, der nicht stark wird. Und so gibt es auch in unserem Glaubensleben Situationen, in die wir hineinkommen, wo wir dann in der Bedrängnis wirklich vorwärts gehen können, kämpfen können, glauben können, Hoffnung haben dürfen und wir stark werden im Glauben. Bewährung bringt also Geduld. Bedrängnis bringt also Geduld, Entschuldigung. Geduld bringt Bewährung. Bewährung bringt Hoffnung. Und Hoffnung bewirkt Zuversicht und Standfestigkeit in der Bedrängnis, die wiederum zu wachsender Hoffnung führt. Und das alles wird getragen von der Liebe durch den Heiligen Geist beziehungsweise durch die Liebe Gottes. Das wird ja begründet. Was wir gerade gelesen haben, wird begründet mit der Aussage, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, in der Bedrängnis wächst unsere Hoffnung und Standfestigkeit im Glauben durch Gottes Wirken in unserem Leben. Was haben wir vorhin gelesen? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, kommt gleich noch, Entschuldigung, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und jetzt kommt der Vers mit Christus in euch, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist die Hoffnung auf Christus. Jesus ist heute bei dir, wenn du an ihn glaubst. Er erwartet dich, wenn du diese Erde einmal verlassen musst. Haben wir vorhin gesungen. Und wenn Jesus einmal wiederkommen wird, erwartet er dich auch. Und du wirst dabei sein. Denn Jesus wird irgendwann einmal wiederkommen. Die Frage ist, bin ich bereit, wenn das alles geschieht? Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darauf einrichten, auf den Tag, wo Jesus an uns und mit uns handelt. Und die Frage an dich und mich ist, wie wichtig ist mir die Hoffnung auf die Herrlichkeit durch Jesus in mir, dass meine Hoffnung auch in Zeiten der Bewährung nicht aufhört, sondern im Gegenteil wächst und stark wird. Wie wichtig ist mir die Hoffnung auf die Herrlichkeit durch Jesus in mir, dass meine Hoffnung auch in Zeiten der Bewährung nicht aufhört, sondern im Gegenteil sogar wächst und stark wird. Kommen wir zum letzten Punkt. Glaube und Leben. Dazu möchte ich zunächst einmal einen Vers nehmen, vorneweg. Aus 2. Korinther 4, Vers 6. Da heißt es, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Zunächst einmal wird hier von dem Schöpfergott gesprochen. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Gott hat als erstes was geschaffen? Licht. Der sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann wird hier gesagt, dass ein heller Schein in unsere Herzen gegeben wird. Das heißt, wir sehen hier den Schöpfergott, der das Licht geschaffen hat, dass der jetzt sein Licht auch in unsere Herzen gibt. Und die Frage ist, wie er das macht, nämlich in dem Angesicht Jesu Christi. Und warum macht er das? Das wird uns auch gesagt, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Durch uns soll die Herrlichkeit Gottes gezeigt werden. Im Grunde genommen werden unsere Herzen erleuchtet, unsere Herzen hell gemacht und damit sind wir wie so kleine Taschenlampen in dieser Welt, die dunkel ist. Du bist ein Licht für Gott. Du bist ein Licht für Gott. Ein helles Herz beeinflusst immer dein Denken und dein Tun. Muss man drüber nachdenken. Ein helles Herz beeinflusst immer dein Denken und dein Tun. Du sollst auf Jesus sehen, damit in deinem Herzen es hell wird und so durch dich die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes entsteht. Und was hat dieser Satz mit Glauben zu tun? Ganz einfach. Glaube zeigt sich im Leben eines Christen. Drei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist Nachfolge. Menschen, die an Jesus glauben, lassen sich in die Nachfolge rufen. Jesus ist gerade in Kapernaum, hat gerade einen Gelähmten gesund gemacht. Und dann heißt es, als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folg mir nach, und er stand auf und folgte ihm. Hammer. Echt Hammer. Stell dir vor, Jesus kommt in dein Büro rein und sagt, du folg mir mal nach. Und du lässt den Computer stehen und folgst Jesus nach. Mit allen Konsequenzen. Ich meine, das ist ja, muss ich mal überlegen, der Matthäus hatte die Römer, der hatte einen Arbeitgeber, der war Zöllner, der hat einen Job. Und Jesus sagt, folg mir nach, und der lässt halt alles stehen und liegen. Damit will die Bibel jetzt nicht sagen und auch Jesus jetzt nicht sagen, jeder muss seine Arbeit weglassen und darf nicht mehr arbeiten gehen. Die Bibel sagt auch an anderer Stelle, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also die Lehre wollen wir gar nicht erst aufbauen. Aber wir sehen hier an dieser Stelle etwas, was Jesus uns zeigen will oder was er damals diesem Matthäus gezeigt hat und damit auch uns. Menschen, die Jesus nachfolgen, müssen eine klare Entscheidung treffen. Und nicht an alten Dingen hängen. Klare Entscheidung für Jesus heißt, mit ihm gehen wollen, ihm nachfolgen wollen. Der zweite Gedanke ist, Menschen, die an Jesus glauben, wollen für ihn leben. Das lesen wir in Johannes 12, 26, da heißt es, wer mir dienen will, der folge mir nach. Jesus spricht gerade über sein Leiden und Sterben und so weiter. Und da kommt mit einmal dieser Satz mit rein. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Also ich hätte als Jünger damals nachgedacht. Der spricht über sein Sterben und ich soll ihm jetzt nachfolgen? Da muss man schon eine Entscheidung treffen. Was hieß das damals für die Jünger? Aber schauen wir auf jemanden anderen, den es im Alten Testament gibt und den wir im Neuen Testament auch finden, Abraham. Und der wird uns als Beispiel im Jakobusbrief genannt. Der Gedanke ist ja, Menschen, die an Jesus glauben, wollen für ihn leben. Und Abraham hat für Gott gelebt. Und da lesen wir im Jakobusbrief so einen Satz wie, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Ups, irgendwie schon wieder ein Widerspruch in der Bibel. Ich meine, der Römerbrief sagt doch, wenn wir glauben, dann sind wir gerettet. Und dann heißt es weiter, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden? Also doch Werkgerechtigkeit. Also ich muss also jetzt nicht mehr glauben, sondern immer nur was tun. Nicht hier was tun, da was tun, immer was Gutes tun, immer wieder was machen. Ich arbeite beim Lobpreis mit, ich glaube zwar nicht richtig, aber ich mache beim Lobpreis mit. Oder ich predige, und ich glaube zwar nicht, aber ich predige, also ich tue da irgendwas für Gott und das macht mich gerecht. Nein! Der Glaube ist auch bei dieser Sache der Grundlage. Warum? Weil Jakobus dann sagt, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Das heißt, aus dem Glauben heraus entsteht das Handeln. Ich will es mal nicht Werke nennen, weil der Begriff Werkgerechtigkeit ist ja irgendwie mit negativen Gedanken behaftet. Nein, es geht hier darum, dass der Glaube handelt. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gastfreundschaft übt. Das ist Glaube, der handelt. Steht in der Bibel, nicht? Also, dass wir als Gläubige Gastfreundschaft üben sollen. Glaube handelt. Und dann wird über Abraham gesagt, weil er diesen handelnden Glauben hatte. Abraham hat Gott geglaubt und das hat ihm Gott zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Ich will da nur ein kleines Beispiel nehmen noch. Glauben, der handelt oder Leben handelt ja, nicht? Also ich meine, ich würde ja hier, weil ich hier lebe, stehe ich hier vorne und kann verschiedene Dinge machen. Wenn ein Baby geboren wird, was erwartet man als erstes von dem Baby? Wir haben 4 Kinder. Ich habe es bei allen 4 erwartet, dass es schreit. Das allererste. Das nächste ist dann der Blick, Hand, Kopf, hat einen Kopf dran, 2 Hände dran und 10 Finger und 10 Zehen. Also das ist ein anderes Thema. Aber das Erste, was man erwartet, ist, schreit es. Warum? Wenn es nicht schreit, was ist es dann? Tod. Und das ist schrecklich. Glaube, der tot ist, den gibt es nicht. Glaube handelt immer. Ein Mensch, der glaubt, handelt immer. Es gibt bei Gott keine Totgeburten. Insofern hinkt dieses Beispiel. Es gibt aber höchstens Scheingeburten. Das sind Menschen, die meinen, sie sind gerettet, aber sie sind es nicht, weil sie sich gar nicht klar für Gott entschieden haben, für Jesus. Die ihren eigenen Weg gehen. Haben sich vielleicht sogar taufen lassen. Aber gehen ihren Weg ohne Gott. Scheinchristen. Nein, es geht darum, dass wir eine klare Entscheidung treffen. Ich will dem Herrn von ganzem Herzen folgen. Weiterer Gedanke ist, Menschen, die an Jesus glauben, wollen in seiner Nähe sein. Auch das ist schon mal ein Indikator. Also ein Mensch, der an Jesus glaubt, will bei ihm sein. Da gibt es überhaupt nichts. Also wenn ein Mensch sich Christ nennt und sagt, ich will nicht in der Nähe Jesu sein, das ist mir zu unangenehm. Der Schwabe wird sagen, unangenehm. Das ist kein Christ. Stell dir mal vor, da sind 2 Menschen, die haben sich ineinander verliebt. Und dann sagt der Junge irgendwann zu dem Mädchen, du, in deiner Nähe kann ich nicht sein, das ist mir so unangenehm. Das fühlt sich so komisch an für mich. Ist das Liebe? Also ich würde mal sagen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber so richtig. Deswegen ist es wichtig zu wissen, nicht? Wer Jesus liebt, der will auch in seiner Nähe sein. Weiterer Gedanke ist, Menschen, die an Jesus glauben, werden vom Vater belohnt. Da sagt Jesus hier ja, wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Kommen wir zum nächsten Punkt, Standhaftigkeit. Auch das hat etwas mit Nachfolge zu tun, hatten wir im Grunde genommen gerade vorhin auch schon, bei dem Bereich Bedrängnis. Aber Jesus spricht da auch nochmal drüber, er spricht gerade mit seinen Jüngern an anderer Stelle, dass sie mal irgendwann Verfolgung erleiden sollten und so weiter und dass sie sich keine Sorgen machen sollen, was sie dann sagen sollen, weil Gott ihnen da hilft. Und in dem Zusammenhang prägt er eine Aussage in Lukas 21, 19, da heißt es, seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Und da kann man nur einfach sagen, vor der ewigen Herrlichkeit kommt das Leben der Jünger hier auf der Erde. Mit allem, was wir durchleben müssen. Und Geschwister, das sei aus tiefer Überzeugung, weil ich einiges habe durchmachen müssen. Und wer es miterlebt hat, der weiß das. Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jüngerschaft ist nicht immer ein Weg auf bunten Blumen. Vielleicht auf roten Rosen, aber da sind noch Dornen dazwischen. kann manchmal wehtun. Manchmal sind Kämpfe da, manchmal müssen wir auch Dinge durchstehen. Aber eins darfst du wissen, egal wie du dich fühlst, Jesus ist bei dir. Und wenn du gerade ein mieses Gefühl hast und fragst dich, Gott, wo bist du? Er ist da. Ich denke manchmal, wie ich als Kind manchmal krank war, da hat meine Mutter die Tür zugemacht. Und ich hörte immer das Klappern von ihr, von der Küche und so, wenn sie gearbeitet hat. Und irgendwann hörte das Klappern auf. Und dann hatte ich Angst, dass meine Mutter weg ist. Also als kleines Kind. Und dann habe ich gerufen, Mama. Dann ging die Tür auf. Und es lächelte mich das Gesicht meiner Mutter an. Und für mich war meine kranke Welt im Augenblick wieder in Ordnung. Jesus ist da. Er lässt dich nicht allein. Aber eins gehört zur Nachfolge auch dazu, und darüber müssen wir auch kurz sprechen, das ist Selektion. An einer Stelle sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Damit will er nicht sagen, aber Mammon heißt, ist ja ein anderer Begriff für Geld. Damit will er nicht sagen, dass Menschen nicht reich werden dürfen, sondern es geht darum, dass Menschen sich so an Geld hängen können, dass sie überhaupt keine Perspektive mehr für Gott haben. Auch arme Menschen können an ihren Sachen hängen. Man kann an Sachen hängen, egal ob man reich ist oder arm. Die Frage ist, ist Gott, ist Jesus meine Priorität? Und an einer Stelle macht Jesus das sehr, sehr drastisch deutlich. Da kommt jemand zu ihm und sagt, du hör mal, ich will dir nachfolgen. Und er sagt, ich möchte aber vorher noch meinen Vater beerdigen. Dann sagt Jesus zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist echt eine Hammeraussage. Stell dir mal vor, gerade ist dein Vater gestorben, nicht? Und Jesus kommt vorbei und sagt, lass die Beerdigung sausen, komm, folg mir. Jesus verbietet hier nicht Beerdigung, sondern es geht hier um eine, ich sag mal, um eine Radikalität Jesu, dass er uns beibringen will, auch damals diesem einen Menschen beibringen will, dazu, es gibt Wichtigeres im Leben, auch wenn andere Dinge wichtig sind. Das Wichtigste ist, Jesus nachzufolgen. Das Wichtige zuerst ist wichtig. Manches muss man tun, es gibt Dinge, die man lassen muss und andere Dinge muss man meiden. Im 3. Johannes 1, da heißt es, mein Lieber, folge nicht dem Bösen nach, sondern dem Guten. Und Hilfe und Wegweisung dafür ist letzten Endes das Wort Gottes. Da heißt es in Jakobus 1, 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Im Psalm 97, Vers 10 heißt es, die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Selektion im Leben müssen wir haben als Christen. Wir müssen entscheiden, mache ich jetzt das oder das? Ist das gut für mein Glaubensleben oder nicht? Gibt es Dinge, die ich vielleicht lieber nicht mache? Oder dafür andere Dinge tue, die besser sind, die für das Reich Gottes sind? Lass uns nicht blauäugig durch das Leben gehen, sondern wirklich die Frage stellen, Herr, ich will dir von ganzem Herzen dienen. Und ich will die Dinge, die dir, Jesus Christus, Freude machen, die deinem Namen Ehre geben, die Dinge will ich tun. Und was von ganzem Herzen. Du wirst bei dieser Einstellung noch genug Fehler machen und noch genug Möglichkeiten haben zu sagen, Herr, vergib mir. Und Jesus wird gerne vergeben. Es geht nicht um Perfektionismus. Im Sinne von, ich darf nie einen Fehler machen. Aber es geht darum, um die Einstellung des Herzens. Dass dein und mein Herz diese Einstellung hat, ich will wirklich dem Herrn von ganzem Herzen folgen. Paulus drückt das so aus im Römerbrief. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade noch mächtiger wird? Also man könnte ja auf den Gedanken kommen, ich sündige noch mehr, damit ich noch mehr Gnade kriege. Nein, darum geht es nicht. Das sei ferne, sagt Paulus. Wie sollen wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Dein Leben ist verändert worden. Du hast dich für Jesus entschieden. Du bist in den Tod Jesu getauft. Du bist ein neuer Mensch. Du bist eine neue Kreatur. Hey, das ist was. Das macht was mit dir. Das verändert dich. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Also begraben für die Sünde. Du lebst ja noch, nicht? Deswegen, also ist das keiner am Taufbecken tot geblieben oder sowas ähnliches. Jedenfalls bei mir nicht. Ich glaube, bei Marc auch nicht. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das geht um das neue Leben hier und heute. Ein neues Leben. Du bist eine neue Kreatur. Und das darf dich glücklich machen. Es darf dir Freude geben. Das darf dir Zukunft geben und Zuversicht geben und Hoffnung geben und all das geben, wovon wir vorhin gesprochen haben und gehört haben. Und da möchte ich zwei Fragen stellen. Wenn du dein Leben überdenkst und du Jesus noch nicht gehörst, möchtest du dich nicht entscheiden, Jesus nachzufolgen? Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Die Frage steht immer wieder neu im Raum. Jesus will heute, dass du auf ihn hörst, er will heute dein Herz ansprechen, er will heute in dein Leben hineinkommen, er will heute dir helfen, ein Mensch zu werden, voller Hoffnung und Zuversicht. Die Frage geht an uns, die wir an Jesus glauben, schon länger. Wenn du Jesus nachfolgst und an ihn glaubst, bist du bereit, die Priorität in deinem Leben neu zu überdenken? Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, wo du gesagt hast, okay, ich habe die Prioritäten leicht verschoben. Das möchte ich gerne ändern. Ich möchte einfach jetzt kurz Zeit geben. Lass uns die Augen schließen, dass wir darüber nachdenken. Und wenn jemand da ist, der sagt, ja, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen, der kann sich jetzt in dieser Zeit gerne melden. Ein kurzes Handzeichen reicht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir ein wunderbares Leben mit dir leben können. Ein Leben voller Hoffnung, voller Zuversicht, ein Leben voller Gnade, ein Leben mit guten Perspektiven, ein Leben mit dir. Ein Leben, das es lohnt, sich zu leben. Herr, und ich bitte für uns alle, dass du uns hilfst, unser Leben mit den Perspektiven so zu leben, wie es dir gefällt. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst und dass wir in deiner Gnade stehen dürfen, auch da, wo das nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben oder wie du es dir vor allen Dingen vorstellst. Danke aber, Herr, dass du uns hilfst, immer wieder neu, dass wir uns von dir neu führen lassen können. Ja, und dass unser Leben dazu dient, dich zu verherrlichen und zu ehren. Wir danken dir, Herr, für deine Güte, für deine Treue und beten dich an. Amen.